Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da sein wird. Amen. Aus Lukas 9 ist der Predigttext. Als sie auf ihrem Weg weiterzogen, redete ein Mann Jesus an und sagte, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm, die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Zu einem anderen sagte er, folge mir nach. Der erwiderte, lass mich zuerst heimgehen und meinen Vater begraben. Jesus sagte zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkünde das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr, zuvor aber lass mich von meiner Familie Abschied nehmen. Jesus erwiderte ihm, keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Herr, segne und regiere du unser Reden und Hören durch deinen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, bei dem Text stellen sich so ein bisschen die liberalen unierten Haare auf dem Herzen. Denn solche Texte hört man immer wieder zitiert von Leuten, die einen unbedingt dazu bringen wollen, in ihrem Sinne jetzt ein Bekenntnis abzulegen. Das ist schon ein bisschen unangenehm manchmal. Am Sonntag vor einer Woche zum Beispiel war ich in Bad Dürkheim im Salinarium, in der schönen Sohle, in dem schönen Sohlebecken. Auf einmal fing neben mir einer an und hat mich gefragt, hast du dich schon für Jesus Christus entschieden? Und ich tat so, als wüsste ich nicht genau Bescheid, was er will, und dann fing er an, ob ich die Plakate von Pro Christ schon gesehen hätte und Ähnliches. Das geht einem schon ein bisschen quer, zumindest wenn man also so ein liberaler Pfälzer ist. Aber deswegen ist der Text doch nicht schlecht und deswegen muss man sich umso mehr mit ihm befassen, um auch rauszukriegen, was meint er denn mit mir? Natürlich, denen, die eine fundamentale Entscheidung wollen, denen, die da gerne in Schwarz und Weiß denken oder in Gut und Schlecht oder in entschieden Christ oder Heide oder sowas, denen kommt er sehr entgegen. Nur, wir kennen uns doch. Wir wissen doch, dass wir Entscheidungen treffen und davon auch überzeugt sind. Und dann auf einmal, wenn wir ehrlich mit uns sind, immer wieder merken, dass wir nicht genau diese Entscheidung leben, sondern Gott sei Dank von Gott so angenommen, wie wir sind, nämlich mit unseren Zweifeln, nicht als die perfekten Engel, die schon im Reich Gottes sind, sondern als die, die sich bemühen. Und bei ihrem Bemühen auch immer wieder Fehler machen und es nicht packen. Wenn Entscheidung, dann hieße das ja auch zum Beispiel bis zur letzten Konsequenz alles mitmachen, was Jesus uns mit klaren Worten gebietet. Meine Testfrage, vor allem bei Zeugen Jehovas, ist dann immer wieder zu fragen, ja, hast du die Hälfte deines Geldes hergegeben für die Armen? Das steht nämlich auch drin. Dann müssen wir, wenn wir alle Gebote der Bibel ernst nehmen, auch auf jeden Blutwurstgenuss verzichten und Ähnliches. Das wäre dann radikale Befolgung der Gebote bis zum letzten i-Tüpfelchen. Aber wie gesagt, das ist äußerst schwierig für uns. Wenn wir ehrlich mit uns sind, wissen wir das selbst. Und wenn wir dann weiterkommen an Fragen wie die von Liebe deine Feinde, nicht nur Liebe deinen Nächsten. Sei gut zu dem, der über dich herzieht und der Schmutz über dich verbreitet. Arbeite mit dem zusammen, der gestern versucht hat, dir ein Bein zu stellen. Dann wissen wir, das packen wir nicht. Wir sind diese Engel nicht. sondern die Entscheidung, die hat doch wohl dann einen anderen Charakter. Wenn ich von einer perfekten Schwarz-Weiß-Ja-Nein-Entscheidung ausgehe, für Gott, für Christus, dann werde ich, wenn ich ehrlich bin, irgendwann sagen müssen, nein, ich pack's nicht. Ich mache so viele Fehler und ich mache trotz allem guten Willen immer wieder so viele Sünden, dass ich die Entscheidung so einfach nicht gepackt habe und kapitulieren muss. Aber ich will nicht kapitulieren, sondern ich will, so wie ich bin, es immer wieder neu probieren und diese Entscheidung immer wieder neu treffen, die Nachfolge anzutreten. Ich will mal versuchen, nicht von unserem zugegebenermaßen doch beengten Blick auf die Menschen auszugehen. Wir brauchen da so eine Vereinfachung immer wieder. Wir brauchen da so ein bisschen Schwarz-Weiß. Wir müssen Gut und Böse anwenden und Menschen immer in Schubladen stecken, weil wir sonst vielleicht in der Komplexität gar nicht so zurechtkommen. Ist doch klar. Und manchmal muss man auch wirklich sagen, das ist böse und der ist böse und dieses Tun ist nicht gut. Aber es ist, wie gesagt, eine Kategorie, die von uns kommt, aber die nicht Gottes Blick auf den Menschen bedeutet und nicht seine Gerechtigkeit. Die ist anders. Erstens einmal, Gott ist viel großzügiger mit uns als wir selbst. Seine Liebe ist grenzenlos und nicht an Bedingungen geknüpft. Vor allem nicht an die Bedingung, dass wir fehlerfrei seien und immer nur und ausschließlich seinen Willen tun. Sondern er liebt uns, weil er es will und genau so, wie wir sind. Und er verwirft uns nicht, nur weil wir was falsch machen, sondern er lädt uns immer wieder neu ein. Sodass ich dies auch auf diese Entscheidung übertragen möchte und sagen möchte, selbst wenn du es nicht schaffst, dann weiß dies Gott von vornherein, dass du nicht perfekt bist. Aber du kannst ja nochmal probieren. Da hat er überhaupt nichts dagegen. Im Gegenteil, er lädt immer wieder neu ein. Und in unserer Lesungsgeschichte bei dem Elia, da bringt er ihm das Brot in die Wüste nach und sagt, komm, mach dich auf. Bleib nicht hier liegen und verzweifle nicht, sondern geh weiter. Ja, ich bin mit dir. Auf der anderen Seite kann es nicht heißen, dass ich heute so sage und morgen so. Heute, ich habe das kapiert mit dem Frieden Gottes und was dies bedeutet für uns. Und morgen sage ich, ja, aber diesen Saddam Hussein, den bringen wir mal schnell um und Ähnliches. Entschuldigung, dass ich es karikiere, aber mich ärgert es sehr, wie die Argumentationen da sind. Und da kann ich manchmal nur noch karikieren. Ja, oder dass ich von Gottes Gerechtigkeit rede, mich entschieden habe, ja, aber dann werden die Kosten für diese Gerechtigkeit doch ein bisschen hoch und dann relativiere ich das. Also nicht so heute so, morgen so, das kann es nicht heißen. Sondern es soll heißen, denke ich, dass die Entscheidung für den Glauben eine sehr ernsthafte sein sollte. Und es ist nicht einfach nur so wie der Eintritt in einen Fußballverein oder etwas Ähnliches, wenn man sich zur Kirche und zu Gottes Wort bekennt. Aber es ist eine Entscheidung, die immer wieder neu getroffen werden muss, immer wieder neu überlegt werden muss und die dann aber auch wirklich Konsequenzen hat. Wenn ich nochmal zum Anfang des Textes zurückgehe, wo Jesus sagt, die Füße haben ihre Höhlen, und die Vögel ihre Nester. Der Menschensohn hat aber keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Wenn wir mit ihm gehen, dann haben wir in aller Regel nicht diese bequemen Nischen, die andere in der Regel haben, ihre Fuchsbauten und ihre Nester. Sondern Eintreten für den Glauben ist oft etwas, was quer geht, wo man sich nicht in gute Gesellschaft begibt, wo alles in Ordnung ist, sondern wo man auch ein Stück unsicher ist, weil man Neuland betritt und weil man oft auch gegen den Strom zu schwimmen hat. Glaube ist nichts Bequemes, ist nichts Einfaches, sonst wäre ja auch diese Entscheidung so schrecklich einfach. Jesus nachfolgen bedeutete für seine Jünger auch, dass sie einiges hinter sich lassen mussten. Damals war ja nicht nur Jesus unterwegs mit seinen Jüngern, sondern auch viele andere als Wanderlehrer in einer Zeit, wo Gelehrsamkeit Mode war und vielleicht auch ein bisschen mehr als Mode, wo Männer nicht wie bei uns als großes Ziel den Maserati mit 28 Jahren hatten und dafür gespart haben und sich krummgelegt haben, sondern wo ein ganz wichtiges Kernziel im Leben war, mal ein halbes Jahr seinen Beruf an den Nagel hängen zu können und lernen zu dürfen. Die Reichen gingen dann in die großen Schulen, die auch entsprechend teuer waren, so im Alter so genau, 28 bis 30 Jahre, als Jesus damals auch zu Johannes dem Täufer ging. Und die, die das Geld nicht hatten, die gingen zu einem solchen Wanderprediger, der natürlich auch nichts verdient hat. Und so waren seine Jünger Leute, die unterwegs waren und nicht aus gut situierten Häusern kamen, sondern es waren Fischer, es waren Zöllner, es waren Outlaws zum Teil, kann man sagen. Und die haben sehr wohl gespürt, dass mit ihm zu gehen und ihm nachzufolgen nicht der bequeme Weg war, der so in den angepassten Schulen zu holen war, sondern halt ein ziemlich radikaler Weg. Aber die Aufforderung zur Konsequenz hat Jesus nie davon abgehalten, zu Menschen gütig zu sein, auch in seinem Urteil. Er hat über die das Urteil von vornherein feststand, die hat er angenommen. Er hat somit also einer Verurteilung und der Einteilung in Schwarz und Weiß widersprochen. Auch wenn dieser Text so radikal klingt. Er hat die Sünderin angenommen, er ist eingetreten für die, die gesteinigt werden sollte, er ist eingetreten für die Schwachen, er ist eingetreten für die, die Fehler gemacht haben. Und genau die nimmt er an. Die Entscheidung soll immer wieder ernsthaft sein und klar. Wir gehen mit und wir müssen uns immer wieder klar sein, dass Glaube nicht ein einfaches Nachbeten ist oder nicht in einem großen, breiten, ruhigen Strom schwimmen ist, sondern gerade in unserer Gesellschaft ein Schwimmen gegen den Strom oft bedeutet. Und da machen wir Fehler und da lassen wir ab. Und da kehren wir wieder zurück zu alten und anderen Verhaltensweisen. Aber wir werden eben nicht verworfen deswegen und müssen nicht in der falschen Schublade schmoren, wo wir nie wieder rauskommen, sondern die Einladung Gottes ist jedes Mal neu. Wir kriegen sie immer neu überbracht. Und wir werden nicht verurteilt, weil wir es nicht auf Anhieb schaffen. Wir müssen es probieren und es lohnt sich. Wir werden immer wieder Fehler machen. Weil wir werden deswegen nicht verworfen und nicht von ihm aus der Nachfolge verstoßen, sondern immer neu eingeladen.